Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Folge 21 von Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Heute zu Gast bei mir Angelika Mlinar, langjährige Auslandsösterreicherin und schon geboren mit der DNA zweier Nationen. Was sie dann bis heute so alles gemacht hat, und das war nicht wenig, erzählt Ihnen jetzt in Kurzform meine Kollegin Sabrina Ganda.
Angelika Mlinar besuchte das Bundesgymnasium für Slowenien in Klagenfurt. Danach studierte sie von 1988 bis 1993 Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg und absolvierte anschließend ihr Masterstudium an der American University in Washington D.C. Zurück in Salzburg absolvierte sie ihr Doktoratsstudium und promovierte 1996 zu dem Thema Frauenrechte als Menschenrechte. Erste praktische Erfahrung mit politischer Arbeit sammelte sie im Europaparlament. Im Jahr 2009 wurde sie zur Parteivorsitzenden des Liberalen Forums gewählt. Ein Jahr später wurde sie als Spitzenkandidatin des LIF für die Wiener Landtagswahl am 10. Oktober 2010 aufgestellt. Im Zuge der Nationalratswahl 2013, bei der das Liberale Forum ein Wahlbündnis mit der Partei Neos, das neue Österreich, eingegangen war, wurde sie zur Abgeordneten und stellvertretenden Clubobfrau des Parlamentsclubs Neos LIF gewählt. 2014 wurde Mlinar stellvertretende Vorsitzende der neuen Partei Neos sowie Präsidentin der Parteiakademie Neos Lab. Am 15. Februar 2014 wurde Angelika Mlinar Spitzenkandidatin der Neos für die Europawahl 2014 und gewann das Mandat im EU-Parlament, das sie bis 2019 behielt. Im Juni 2019 wurde sie zur Vizepräsidentin der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen gewählt. Vom 19. Dezember 2019 bis März 2020 war Mlinar slowenische Kohäsionsministerin im Kabinett Šadec. Zuvor erhielt sie unter Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft die slowenische Staatsbürgerschaft. Seit 2020 ist Angelika Mlinar als Politikberaterin in Wien tätig, wo sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten auch wohnt.
Liebe Angelika, herzlich willkommen bei Austrian Voices und vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns in diesem Podcast zu besuchen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, Angelika, wir haben es ja schon in der Einleitung skizziert, deinen Werdegang. Deshalb liegt auf der Hand, dass du hier in einer ganz speziellen Position uns was wirst erzählen können zu Themen, die viele AuslandsösterreicherInnen brennend interessieren. Allen voran auch das Thema Doppelstaatsbürgerschaft. Du bist ja in Österreich geboren, aufgewachsen, aber immer in Hinsicht auf die Tatsache, dass du die Vertreterin einer Minderheit in Österreich bist, einer slowenischen Minderheit in Kärnten, wie es auf der Hand liegt, und hast trotzdem eine Doppelstaatsbürgerschaft, wie ich erst kürzlichst erfahren habe, erst sehr spät angenommen bekommen, die österreichische Beibehaltung auch bekommen. Deshalb erstmal aus dieser Perspektive heraus, erzähl uns doch mal ein bisschen was aus dem Leben einer Frau, die immer schon in dieser Situation einer gewissen, nicht Doppelstaatsbürgerin, aber mit zwei Nationalitäten in ihrer DNA hier in Österreich lebte.
Ich werde versuchen, das so knapp und übersichtlich wie möglich zu halten. Wie du richtig gesagt hast, ich bin Volksgruppenangehörige, bin Kärntner Slowenin, als solche in einer slowenischen Familie geboren und aufgewachsen, slowenisches Gymnasium, also die typische, relativ typische Entwicklung, die eigentlich die meisten von uns eigentlich so durchmachen. Habe dann später in Salzburg EU studiert und war dann auch in Amerika. Ich bin Völkerrechtlerin von meiner Ausbildung und habe mich auch in dieser Zeit also oft mit dem Thema mehrere Staatsbürgerschaften, Doppelstaatsbürgerschaften eigentlich beschäftigt, weil es tatsächlich auch ein völkerrechtliches Thema ist. Wobei das völkerrechtliche Thema in dem Zusammenhang ist natürlich eine Hintanhaltung der Staatenlosigkeit. Die Doppelstaatsbürgerschaft bzw. mehrere Staatsbürgerschaften stehen in Verbindung dazu, aber sind natürlich nicht gleichzustellen, dieser Problematik der Staatenlosigkeit. Ich habe dann später eben auch für die Europäische Kommission im Rahmen der EU-Osterweiterung in Slowenien gearbeitet. Und in dieser Zeit, also ich habe lange Zeit in Slowenien gelebt, ist mir auch die slowenische Staatsbürgerschaft schon angeboten worden. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ich sehr lange in Slowenien lebte, mehr als 10 Jahre, und weil ich Volksgruppenangehörige bin. Ich habe das damals aber ganz bewusst immer abgelehnt, weil ich wusste, dass ich Gefahr laufe, die österreichische Staatsbürgerschaft zu verlieren. Und wie uns allen Auslandsösterreicherinnen und Österreicherinnen bewusst ist, ist das alles nicht so ganz einfach, wenn man die Staatsbürgerschaft dann tatsächlich auch aufgeben muss. Später, also das hat dann natürlich zu tun mit meiner politischen Geschichte, nachdem ich in Österreich Abgeordnete war und im Europäischen Parlament und dann eben gefragt wurde, das Ministerium in Slowenien anzunehmen, war ich auf einmal in einer Situation, das war im September, Oktober 2019, dass ich Farbe bekennen musste. Es haben mir zwar damals meine slowenischen Freunde erzählt oder erklärt, ich könnte das Ministerium auch annehmen, ohne die slowenische Staatsbürgerschaft anzunehmen, aber das habe ich aus politischen Gründen abgelehnt, weil ich es als nicht richtig empfunden habe, Teil einer Regierung zu sein, ohne dessen Staatsbürgerschaft anzunehmen, und letztendlich ich auch nicht einsah, warum denn das so ein großes Problem sein sollte, dass mir die Österreicher die Staatsbürgerschaft aberkennen würden. Also habe ich ganz konkrete Schritte gesetzt, habe mich eben in diesen Prozess eingelassen, und es war ganz, ganz, ganz knapp, dass ich die österreichische Staatsbürgerschaft zurücklegen musste. Es hat dann geklappt und letztendlich konnte ich die slowenische Staatsbürgerschaft annehmen, ohne die österreichische aufgeben zu müssen. Aber der Prozess der Beibehaltung der Staatsbürgerschaft ist angeglichen dem Prozess der Erwerbung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Und das war mir so nicht bewusst, ganz ehrlich gesagt.
Ist interessant, weil du gerade sagst, es war ganz knapp. Was heißt denn das in Bildern?
Also es ist dann irgendwann mal, ist die Zeit knapp geworden. Nach dem österreichischen Recht ist es so, dass die Behörden 6 Monate Zeit haben, eine Entscheidung zu treffen. Ja, nach 6 Monaten muss die Entscheidung getroffen werden. Ich habe den Antrag eingebracht, das weiß ich jetzt auswendig nicht mehr ganz genau auf den Tag, aber das muss irgendwann mal Ende September 2019 gewesen sein. Es hat zuerst geheißen, dass ich bis Januar Zeit habe, also dass bis Januar quasi das Ministerium auf mich wartet. Aber dann hat sich die Lage in Slowenien politischerweise zugespitzt und es kam dann quasi zu der Situation, dass mit 13., 14. Dezember diese Entscheidung getroffen werden musste. Ich hatte dann das Glück, weil ich habe das nicht öffentlich gemacht, warum ich denn die Staatsbürgerschaft brauche. Ich habe den österreichischen Behörden gesagt, ich brauche das für eine hohe Position. Ich habe aber nicht gesagt, dass es eine politische Position ist, weil ich niemanden unter Druck setzen wollte. Dann ist es aber in die Medien gekommen und auf einmal waren die österreichischen Medien informiert und haben sich interessanterweise alle auf meine Seite gestellt. Die Medienlandschaft war der Ansicht, dass das vollkommen in Ordnung geht, dass ich als ehemalige österreichische Abgeordnete, als sichtbare NEOS-Repräsentantin, als Europaabgeordnete, die dann quasi in der Form, weil ich ja auch die europäische Idee so stark verkörpere, haben die Medien beziehungsweise, ja, also Standard und Co., waren der Ansicht, dass ich jemand bin, der die österreichische Staatsbürgerschaft behalten soll. Denn in Österreich wird das normalerweise ja nur Fußballern oder Opernsängerinnen gewährt. So, und dann hat sich das so zugespitzt, dass in der Woche, also 12., 13. Dezember, auf einmal sind die Telefone heiß gelaufen und es hat mich dann halt tatsächlich auch die Emma 48 kontaktiert und hat gesagt, also bitte nehmen Sie die Staatsbürgerschaft nicht an, bevor wir Ihnen nicht den Bescheid ausgestellt haben, dass Sie diese annehmen dürfen. Denn das ist dann nach dem Legalitätsprinzip ein Grund, mir die österreichische Staatsbürgerschaft einfach aus legalen Gründen abzuerkennen. Das war ein Donnerstag und ich bin am Freitag angerufen worden um 10:30 von der M48. Ich soll jetzt bitte kommen und den Bescheid abholen. Das habe ich gemacht und ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich da eine Stempelmarke irgendwie erwerben muss, dort bei der Kassastelle, die aber nur bis 12 Uhr offen hatte. Also ich war sprichwörtlich eine halbe Stunde vor Kassaschluss habe ich das irgendwie alles erledigen können. Das war eben der Freitag. Und am Montag drauf habe ich die slowenische Staatsbürgerschaft dann annehmen müssen, weil die wurde mir dann halt eben verliehen. Also so knapp war es. Es war wirklich knapp.
Okay, also wenn man die Regeln jetzt übersetzt direkt, heißt es, am Ende des Tages hat die Republik empfunden, dass es im nationalen Interesse ist, dir die österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten zu lassen.
Genau so ist es. Das war dann auch politisch auch brisant, denn es ist so, dass letztendlich entscheidet der Landeshauptmann, in meinem Fall ist es Wien. Es war aber so, dass der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer eine Aussendung gemacht hat, in der er sich dagegen ausgesprochen hat, in der er ganz klar formuliert hat, dass man mir die österreichische Staatsbürgerschaft aberkennen soll. Das ist natürlich nicht lustig, also wenn man sich das dann irgendwie so vor Augen hält. Aber der Landeshauptmann, in dem Fall der Bürgermeister von Wien, hat eben beschlossen und entschieden, dass das im nationalen Interesse ist, dass ich die Staatsbürgerschaft behalten darf.
Kann das ein Landeshauptmann, ein Bürgermeister entscheiden eigentlich?
Ja.
Okay, das ist auch vielleicht neu für manche HörerInnen.
Ja, das ist für manche. Ich habe zum Beispiel auch dann konkret mit dem Kärntner Landeshauptmann gesprochen, weil ich ganz gute Verbindungen habe zum Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und ihn schon sehr lange kenne. Und ich habe ihn auch gebeten um Unterstützung. Und er hat mir dann nur gesagt, Angelika, das schaffst du nie. Du wirst die Staatsbürgerschaft nicht behalten können. Und ich kann dir nicht helfen, weil ich habe eh schon solche Probleme mit dem Peter Handke. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass es da diesbezüglich eine Polemik gab, dass man dem Peter Handke, seines Zeichens Nobelpreisträger, die österreichische Staatsbürgerschaft aberkennen wollte, weil er den serbischen Pass annahm. Und ich habe damals zum Peter Kaiser nur gesagt, sage ich, Herr Landeshauptmann, ganz ehrlich, wenn du tatsächlich einem Nobelpreisträger die Staatsbürgerschaft aberkennst, ich meine, dann ist es wirklich eine Bankrotterklärung für die Republik. Das ist absurd. Und es entscheidest du und sonst niemand. Und das wurde dann auch entsprechend, Gott sei Dank, gehandhabt. Und Peter Handke wurde die Staatsbürgerschaft auch nicht aberkannt.
Okay, verlassen wir mal kurz zumindest das Thema Doppelstaatsbürgerschaft und auch Politik. Dazu kommen wir dann später noch. Wobei wir es in diesem Podcast generell ja eher zurückhaltend behandeln, das politische Thema. Lass uns noch einmal beim puren Thema AuslandsösterreicherInnen bleiben. Wie betrachtet jemand, der a priori quasi mindestens zwei Nationalitäten in sich trägt, diesen Begriff AuslandsösterreicherIn? Wer ist denn aus deiner Sicht Auslandsösterreicher? Oder auch anders gefragt oder zusätzlich, wie würdest du Menschen bezeichnen, die wie du mit zwei Nationalitäten im Hintergrund aufwachsen, sei es auf der einen oder anderen Seite der Grenze?
Also ich muss sagen, dass ich auch aufgrund dessen so eine glühende Europäerin bin. Und ich bezeichne mich selber auch als Europäerin mit einer österreichischen, mit einem österreichischen und einem slowenischen Pass. Deshalb ist dieser Terminus Auslandsösterreicherin, Auslandsösterreicher für mich immer ein bisschen befremdend. Wir sind halt natürlich sozialisiert in einem Umfeld und ich bin natürlich sozialisiert in Österreich und wir haben gemeinsame Erinnerungen auch aus der Zeit, wie wir halt aufgewachsen sind, seien es, was weiß ich, Kindersendungen oder Stammbuchsprüche oder was auch immer, also was man halt so mitnimmt aus dem kulturellen Umfeld, Lieder, mit denen man aufwächst. Ich habe, wie vielleicht auch du, die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens nicht in Österreich verbracht. Also ich habe in Amerika studiert, bin dann nach Brüssel gegangen, war dann eben lange Zeit in Slowenien und auch später, auch in meiner politischen Zeit, habe ich nur zeitweise in Österreich gelebt. Das heißt, die meiste Zeit habe ich mich natürlich als Österreicherin im Ausland gefühlt und andere, mit denen ich Kontakt hatte. Man fühlt sich dann halt, wenn man halt nicht mehr im eigenen Land lebt oder in dem Land, in dem man als Kind aufgewachsen ist, fühlt man sich den Leuten dann halt ein bisschen näher, wenn man sich im Ausland diesbezüglich halt dann trifft und austauscht.
Lass uns noch über das Thema Minderheiten sprechen, was ja nicht allzu oft zur Sprache kommt, ehrlicherweise in diesem Format. Aber das hat ja auch etwas mit Auslandsbürgern zu tun, seien es solche die in unserem Land leben mit einem ausländischen Hintergrund oder umgekehrt. Wie geht es heute aus deiner Sicht? Und da bist du ja Expertin, weil du bis heute ja auch in der Federal Union of European Nationalities tätig bist, auch Vizepräsidentin der Organisation warst über 3 Jahre. Wie geht es Minderheiten in Österreich heute als erstes?
Naja, ich glaube, also was uns vielleicht verbindet, also als Volksgruppenangehörige, Minderheiten oder Österreicher und Österreicher, die im Ausland leben, ist vielleicht das Thema Zugehörigkeit. Ich glaube, das ist so ein emotionales Thema, mit dem ich mich ganz ehrlich gesagt auch oft beschäftige. Ich erzähle dir vielleicht eine Anekdote, die aber das Leben schrieb. Ich habe im Jahr 2010, da war ich noch Bundessprecherin des Liberalen Forums, da haben wir damals in Wien bei der Wiener Landtagswahl kandidiert. Und im Rahmen dessen wurde ich auch eingeladen zu einem Wahlkampfabschluss vom Richard Lugner in die Lugner City. Das macht er immer, das habe ich auch beim Europawahlkampf gemacht und das ist an und für sich ein herausforderndes, aber ganz interessantes Format. Und er hat mich gefragt, dort auf der Bühne sagt er zu mir, Frau Mlina, wie geht es Ihnen eigentlich so, Sie mit Ihrem Migrationshintergrund in Wien? Und er hat
Migration aus
Kärnten gesagt,
oder Migration aus Kärnten, aus Slowenien oder woher?
Eben, genau. Das war eigentlich die Frage. Es war interessant, weil das dich emotional, also mir so ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Ich habe dann auch so geantwortet, so, naja, wissen Sie, mir geht's halt so wie halt auch anderen Leuten aus den Bundesländern. Es kommen halt viele nach Wien. Aber er hat tatsächlich meinen slowenischen Hintergrund gemeint. Und plötzlich bist du konfrontiert mit so einer Frage und ich habe mir gedacht, naja, warum irritiert mich das eigentlich? Es ist nur ungewohnt. Ja? Wir sind die meiste Zeit irgendwo halt jemand mit Migrationshintergrund. Es ist ja ganz egal, ob das jetzt Salzburg, Vorarlberg oder eben ich als Kärntner Slowenien ist. Aber es geht wiederum um das Thema Zugehörigkeit, weil wir natürlich schon an und für sich dazugehören wollen, was immer das bedeutet. Also ich hoffe, ich mache mich verständlich, weil es ist im Endeffekt ein emotionales Thema, viel mehr als irgendwas anderes.
Okay, jetzt vielleicht eine blöde, aber konkrete Frage. Fühlst du dich heute mehr als Österreicherin oder als Slowenin?
Eben, es ist immer die gleiche Frage und die ist mir mein ganzes Leben gestellt worden. Und ich kann kein abschließendes Urteil darüber bilden. Also ich kann nicht sagen, ich bin das eine oder das andere.
Bist auf jeden Fall Europäerin.
Ja, aber es ist auf der einen Seite fordere ich Zugehörigkeit ein und auf der anderen Seite kann ich mich selber nicht so ganz entscheiden, wie oder was. Nicht? Also im Endeffekt, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Wenn man lange genug irgendwo lebt, dann kann man nicht abschließend sagen, ich bin nur das oder ich bin nur das andere.
Ja, absolut. Da habe ich großes Verständnis dafür. Ich weiß aber auch, dass es natürlich genug Leute gibt, die diese Position, die man dann ja gerne auch bezieht oder die viele, die lange Zeit im, vor allem im EU-Ausland leben, beziehen, dass sie das Europäersein in den Vordergrund stellen, dass dies eben die anderen eher als Rückzug oder Feigheit auch betrachten. Ja. Und das ist etwas, was natürlich gerade den europäischen Gedanken ja nicht unbedingt fördert. Ja. Deshalb ist die Frage, oder andersrum gefragt mal, wie wichtig ist für dich eine Nationalstaatlichkeit heute überhaupt? Mal ganz persönlich einerseits und gesellschaftlich gesehen andererseits.
Naja, da kann man nur mit John Lennon antworten. Nicht? Also letztendlich es ist ein auch heute noch ein abstrakter und fast ein abstruser Traum zu glauben, dass wir ohne Nationalstaaten auskommen. Wir haben gerade einen Krieg am Kontinent, wo es genau um diese Frage geht. Ich glaube, viele von uns, also ich vor allem, ich kann sagen, es ist vollkommen absurd, diesen Krieg so zu führen, aber wir erleben es gerade. Das heißt, wir haben eine Auseinandersetzung, die sich genau auf dieser Ebene abspielt. Es ist im Endeffekt die Frage, glauben wir an das Recht, Völkerrecht, Recht als Rechtsstaatlichkeit, als Basis für unser Zusammenleben oder glauben wir an die Macht, ohne jetzt im Detail George Orwell zu bemühen, aber das ist die Auseinandersetzung, die wir jetzt führen und wir haben ganz starke nationalistische Tendenzen, von denen wir aber wissen historisch, wohin sie führen. Und wir sehen es auch ganz konkret, wohin ein übertriebener Nationalismus führt. Zugleich muss man auch fairerweise sagen, ist es aber emotional schon so, dass wir uns als Menschen offensichtlich evolutionär noch auf einer Stufe befinden, wo diese Art der nationalen Zugehörigkeit sehr wohl ein Thema ist. Wir werden es irgendwann mal hoffentlich überwinden, aber im Moment sind wir mittendrin in dieser Auseinandersetzung. Deshalb zu sagen, also ich bemühe mich natürlich für eine europäische Identität, eine europäische Staatsbürgerschaft, die weiter reicht als nur dieser nationale Kontext. Aber ganz abschreiben im Moment können wir nicht. Und das ist eine Realität, mit der wir uns letztlich anfreunden müssen.
Ja, und ich denke, da kommt ja noch dazu, als Kontrast quasi, dass wir mit unseren technischen Errungenschaften als Menschheit ja am besten Wege sind, diese Nationalstaatlichkeiten sowieso ad absurdum zu führen, weil welcher einzelne Staat oder welches Staatsgebilde wäre denn überhaupt überlebensfähig für sich, ja, und das ist so für mich ein bisschen dieses sehr Erstaunliche, was sich auch in Österreich durchaus häufig abspielt, den Glauben anzutreffen, dass ein Rückzug aus internationalen Beziehungen oder jetzt konkret aus einer EU irgendetwas an Verbesserungen oder Vorteilen bieten könnte. Ja? Also ein Standpunkt, der schon längst von den Tatsachen der Gegenwart überholt wurde.
Ganz klar. Und ich meine, wir haben sie erlebt mit Brexit. Das ist ja nicht so, als ob wir nicht ein konkretes Beispiel dafür hätten. Ja, ich sage auch immer, okay, jede Gesellschaft und jeder Staat hat auch das Recht auf historische Fehltritte und Fehlentscheidungen. Ist so. Es wird schon irgendwann mal wieder korrigiert werden, aber jetzt müssen sie ja mal durch diesen Palawatsch. Und ich stimme dir natürlich vollkommen zu, keine Frage, zu glauben, dass man da irgendeine Insel wäre, nicht einmal als Insel, klappt diese Art der Splendid Isolation, wie wir sehen, wie wir wissen und wie die Erfahrung uns jeden Tag zeigt.
Ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz zurück zum Thema Minderheiten, weil so ganz beantwortet, glaube ich, ist die Frage noch nicht, die wir dir jetzt aus Expertinnensicht quasi stellen. Wie geht es Minderheiten heute in Österreich, auch im historischen Vergleich jetzt? Wie gut ist der Schutz? Wie gut ist die Integration? Wo liegen noch Probleme?
Ja, da kann ich einen langen Vortrag halten. Ich werde versuchen, nicht so ausufernd zu sein. Aber der österreichische Volksgruppenschutz ist grundsätzlich verankert im Staatsvertrag 1955, im Artikel 7. Aber die reale Ausbildung hinkt im europäischen Vergleich extrem hinten nach. Ja, also ganz konkret, wenn man das vergleicht mit der Republik Slowenien, wo sowohl die italienische Volksgruppe als auch die ungarische Volksgruppe, die als nationale Minderheiten, als autochthone Minderheiten anerkannt sind, jeweils auch konkrete Vertretungen, das heißt ganz konkret jeweils ein Mandat im nationalen Parlament haben. Davon können wir als österreichische Volksgruppen, ob das jetzt Kroaten, Tschechen, Slowaken oder eben wir Kärntner Slowenen sind, nur träumen. Also dass wir sind organisiert als Volksgruppen nach wie vor wie im 19. Jahrhundert als Vereine. Also wir haben keine rechtliche Vertretung, wofür wir uns ewig schon einsetzen, aber der Staat hat kein Interesse daran. Und momentan ist die Tendenz eher tatsächlich das Ganze so weit runterzuspielen wie irgendwie möglich. Was die Integration betrifft, Integration ist, was jetzt die Volksgruppen angeht, kein Thema. Bei uns ist eher das Problem Assimilation. Das ist unser Problem, weil wenn wir von den Kärntner Slowenen ausgehen, wir sind im Jahr 1920, also nach der Volksabstimmung waren wir 30% der Bevölkerung, also 100.000 in Kärnten, und mittlerweile sind wir 20.000. Also das sind die konkreten Zahlen, von denen wir sprechen. Das heißt, im europäischen Vergleich ist der Volksgruppenschutz in Österreich weit unterdurchschnittlich. Es gibt aber keinerlei Tendenzen. Wir kämpfen dafür, wir werden auch nie aufgeben, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich das in irgendeiner Weise verbessern würde. Also zumindest nicht in absehbarer Zeit und nicht unter dieser Regierung.
Okay, jetzt sind wir auf kleinem Umweg auch bei der Politik gelandet. Wir wollen jetzt nicht im Einzelnen deine politischen Stationen durchgehen, die haben wir beschrieben in der Einleitung. Du bist aber immer schon eine Vertreterin des liberalen politischen Spektrums gewesen, sowohl in Österreich als auch in Slowenien. Plauder uns ein bisschen was aus dem Nähkästchen mal vor. Jetzt einmal speziell zu dem Vergleich Abgeordnete in Österreich, in der EU, Ministerin in Slowenien. Wo sind denn die gravierenden Unterschiede oder auch die wichtigsten Nuancen in politischen Systemen und Institutionen, wenn man jetzt einmal diese drei Stationen vergleichen will?
Also Abgeordnete in Österreich, im österreichischen Nationalrat zu sein, im Vergleich zum Abgeordneten-Dasein im Europäischen Parlament, da muss ich sagen, ist der Unterschied gravierend. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass das österreichische Parlament noch immer behandelt wird als eine Art Werkbank der Regierung. Das bedeutet, es ist kein wirkliches Arbeitsparlament, weil halt die Regierungsparteien letztlich die Sachen durchwinken, zum größten Teil, die halt von der Regierung vorgegeben werden. Im Vergleich dazu ist die Arbeit im Europäischen Parlament eine wirklich andere. Das ist ein tatsächliches Arbeitsparlament. Das bedeutet, dass sich die Mehrheiten immer neu finden müssen. Es gibt zwar die großen drei Parteien, das sind die Sozialdemokraten, die Europäische Volkspartei und die Liberalen. Aber letztendlich ist es immer eine Frage des Themas, des konkreten Berichts, wo denn die Mehrheiten dann liegen und wie man diese Mehrheiten auch findet. Also es ist sehr viel mehr technische Arbeit. Du bist als Abgeordnete sehr gefordert, wenn du das halt willst. Letztendlich ist es immer die individuelle Entscheidung, dich halt mit deinem Team technisch einzuarbeiten und positionieren. Und dann halt innerhalb der Fraktion, in der man sich befindet, die halt einen Namen zu erarbeiten, dass man auch größere Berichte bekommt, weil die Fraktion dir dann halt insofern vertraut, dass du auch die Positionen der Fraktion entsprechend vertrittst. Es ist die Arbeit auch im Alltag eine andere. Also einfach dadurch, dass es diese, wie ich gesagt habe, Berichte gibt, gibt es immer Verhandlungen unter den Fraktionen. Und die sind sehr inhaltlich getrieben und technisch. Das hat mir als Person sehr entsprochen und ich habe diese Arbeit sehr gerne gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch Erfolge gehabt, was auch natürlich nicht unbedeutend ist. Wenn man das dann weiterträgt, weil du das gefragt hast, also wie ist das in Slowenien? Also ich war in Slowenien Ministerin in einer Regierung, die eine Minderheitsregierung war, unter der Duldung der Linken im Parlament. Das ist aus demokratiepolitischer Sicht sehr interessant, weil es eher dem nordischen Modell entspricht, den nordeuropäischen Usanzen. Österreich kennt das nicht. Wir hatten noch nie eine Minderheitsregierung, die geduldet wurde von einer Partei, sondern wir haben große Koalitionen gehabt und jetzt halt Schwarz-Blaue-Koalition. Die schwarz-grüne Koalition ist ein Novum. Und wenn wir von einer Dreierkoalition sprechen, dann wäre das überhaupt ein Novum für die österreichische politische Landschaft. In Slowenien ist das durchaus gang und gäbe. Also es ist auch jetzt eine Regierung, die halt von einer sehr starken liberalen Mehrheit getragen wird, aber in Koalition ist mit den Sozialdemokraten und der Linken. Also es sind unterschiedliche Traditionen. Jetzt ist Slowenien natürlich im Vergleich zu Österreich eine sehr junge Demokratie, hat natürlich diesbezüglich entwickelt erst ihre Traditionen und ihre, wie auch immer, Entwicklung. Also die Entwicklung ist erst im Entstehen. Österreich gilt als gesettelte Demokratie, aber es ändert sich halt etwas hier auch in der politischen Landschaft. Und im Vergleich dazu hat man auf europäischer Ebene natürlich einen viel größeren Apparat, auch eine eingeschränktere politische eingeschränktes politisches Portfolio, weil wir halt natürlich nicht in allen Bereichen einen Acquis haben. Aber dort, wo wir den Rechtsraum haben, ist es natürlich sehr technisch und hat sehr weitreichende Auswirkungen natürlich für den gesamten Kontinent. Das heißt, du entscheidest dort beziehungsweise entscheidest mit für knapp 500 Millionen. Und dadurch sind wir natürlich ein politischer Faktor auf europäischer Ebene, der auf der Weltbühne mitspielt. Wohingegen natürlich die nationalen Parlamente damit kämpfen, dass in Wahrheit 80% der Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen werden. Und hier sieht man auch letztendlich diesen Kampf, den halt die nationalen Parlamente auch gegen die europäische Ebene führen, weil es halt eine Frage des Selbstverständnisses ist. Aber ja, es gibt Tendenzen, entschuldige, nur durch den Satz, es gibt Zeiten, wo wir halt stärker europäisch sind. Momentan sehe ich und kämpfe halt auch dagegen an, dass es halt quasi wieder mehr nationale Bestrebungen gibt, die Autorität oder die Souveränität wieder zurückzuholen.
Was du gerade auch mit beschrieben hast, erweckt bei mir wieder den Eindruck, dass, weil ich bin von außen sehr ähnlicher Ansicht, erweckt bei mir den Eindruck, dass die Arbeit, die das Europäische Parlament verrichtet, schon seit langer Zeit in seinen Auswirkungen, aber auch in der Qualität, ja, viel zu wenig Beachtung findet oder unterschätzt wird. Ist das richtig, diese Einschätzung aus deiner Sicht?
Es ist ganz sicher richtig. Es ist aber natürlich auch so, dass das technische, politische Entscheidungen schwerer zu verkaufen sind. Die kann man medial einfach weniger zuspitzen und sind deshalb halt auch weniger Aufregerthemen etc. Also das ist letztendlich ist das ein bisschen das Schicksal eines Europäischen Parlaments. Ich hoffe aber sehr wohl, dass es dann irgendwann mal wieder eine Tendenz gibt, wo wir wegkommen von diesen ganzen Kasperl-Politikern, also wo wir nur unterhalten werden, also wo Politik als Unterhaltung irgendwie wahrgenommen wird und wir wieder mehr zu dieser Ernsthaftigkeit kommen, weil politische Entscheidungen letztendlich natürlich Arbeit bedeuten, die halt wenig, wie soll ich denn sagen, ja, unterhaltsam ist auch, sondern es ist einfach technische Arbeit, die dahinter steckt. Also ich war im Industrieausschuss, ich habe mich beschäftigt mit Digital Europe Program ganz konkret. Das sind technische Files, Berichte, wo du sehr viel Arbeit mit deinen, mit dem Team und mit der Fraktion hast, bevor du dann zu Entscheidungen kommst. Ich bin ganz einer Ansicht, aber im Moment ist es halt so, dass die nationalen Aufregerthemen letztendlich ja mehr Headlines bekommen in den Zeitungen und deshalb halt ja in irgendeiner Weise im Vordergrund stehen. Aber in der Pandemie haben wir gesehen, in dem Moment, wo es halt hart auf hart geht, schreien alle nach Europa und wollen europäische Entscheidungen haben. Aber das bedeutet dann halt auch, dass man nationale Souveränitäten abtreten muss, um für den ganzen Kontinent dann Entscheidungen treffen zu können.
Ja, absolut. Ich habe aber auch den Eindruck, dass, und das ist total parteiübergreifend und auch länderübergreifend, also ich sehe es zumindest in Deutschland und in Österreich so, dass alleine schon die Europawahlen etwas ist, was so stiefmütterlich fast behandelt wird. Alle 5 Jahre kommt das Thema zumindest mal für 4 bis 6 Wochen ein bisschen in den Fokus und dann wird es wieder abgeräumt, ja. Und zwar von allen Parteien. Es passiert so wenig, finde ich, an Europaarbeit, die nach außen geht, die irgendwie regelmäßig kommuniziert wird. Nämlich auch Arbeit, die ja die einzelnen Länder tun und machen, deren Abgeordnete im Europäischen Parlament, deren Kommissar etc. pp. Da passiert so wenig. Ich persönlich meine, dass das schon auch mit ein Grund dafür ist, dass die Wichtigkeit, die Wertigkeit der europäischen Arbeit, der Parlamentsarbeit des Europäischen Parlaments einfach so wenig gewürdigt wird.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also als Abgeordnete, egal ob von den großen oder kleinen Parteien, kommst du ja nur ins Gespräch auf nationaler Ebene, wenn du dich gegen deine Partei stellst. Ich meine, das ist das Einzige, was immer funktioniert. Also in dem Moment, wo du einen Streit vom Zaun brichst gegen die eigene Partei, dann ist es interessant. Stichwort Otmar Karas, also das ist irgendwie, er ist noch der Einzige, der in irgendeiner Weise einen Aufschlag hat. Es ist für alle anderen ist es faktisch unmöglich, einen Aufschlag zu bekommen. Es ist aber interessant, was man auch vergessen hat, und zwar wir haben durchgesetzt, das war im Wahlkampf 2019, ist irgendwie das Thema aufgekommen der Europastunde im österreichischen Nationalrat. Das bedeutet einmal, also es ist 4-mal im Jahr quasi eine Debatte, einen Austausch der Meinungen zwischen den Europaabgeordneten und den Nationalratsabgeordneten. Und das ist eine Seltenheit im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Wir haben das durchgesetzt, also es waren dann alle Parteien dafür, beziehungsweise also bis auf die FPÖ, wir hatten die entsprechenden Mehrheiten und seitdem passiert das auch. Und ich finde es, trotz allen Mühsal ist es wichtig. Und es geht dann auch so weit, dass auch die Landtage immer wieder so Europastunden machen und auch Abgeordnete einladen. Ich habe immer versucht, dort teilzunehmen. Ich weiß auch, dass das meine Nachfolgerin macht. Und grundsätzlich geht es darum, dass man eben diese Kommunikation aufrechterhält. Es mag jetzt irgendwie anmuten, als ob das nicht viel wäre, aber es ist ein Anfang, es ist ein wichtiger Anfang und es ist zumindest mehr, als die meisten anderen Länder machen. Ja. Also diese Arbeit, so wie du auch richtig sagst, auch von den Kommissaren, wird letztendlich, ja, es ist immer das gleiche Bild. Es ist das, was auch viele sagen. Also du hast im Endeffekt Gipfeltreffen oder technische Ratstreffen, da sind sich dann alle einig und kaum kommen die entsprechenden Ressortministerinnen, Minister oder Kanzler oder Präsidenten zurück nach Hause, distanzieren sie sich von den Entscheidungen und bekommen dann natürlich die entsprechende Aufmerksamkeit. Also das ist im Endeffekt, es geht in der Politik halt sehr viel darum, wie präsent man ist. Und wenn man halt quasi nur die brave Abgeordnete spielt, und ich habe das am eigenen Leib erfahren, dann ist es halt auch ein gewisses Risiko, weil man halt irgendwie in Vergessenheit gerät.
Ja, aber Stichwort Vergessenheit, das hast du ja sicherlich auch den Vergleich am eigenen Leib sozusagen erfahren. Warst du nicht in dem Moment, wo du in Brüssel warst, einfach gleich deutlich weniger präsent, sowohl innerparteilich als auch im Bild der Öffentlichkeit, oder?
Absolut. Und das gilt für jeden. Jeder ist so, ist genau so. Ist eine Tatsache und das ist natürlich ein großes Risiko, vor allem bei einer kleinen Partei, weil du letztendlich dann auch die Unterstützung nicht mehr so bekommst. Ja, das war auch ein Grund, warum ich mich dann auch zurückgezogen habe. Und es ist aber fast in der Natur der Sache. Ich muss auch sagen, dass wir als NEOS damals auch ein bisschen in unserem Enthusiasmus auch naiv in die Sache gegangen sind. Aber das gehört dazu und ich möchte das gar nicht missen. Aber letztendlich mussten auch wir erkennen, dass Europapolitik de facto Innenpolitik ist, aber politisch im Alltag ist es fast unverkäuflich. Also das ist, es ist auch schwierig in der Kombination zwischen Europaabgeordneten und den Nationalratsabgeordneten, weil die Themen, die wir auf europäischer Ebene besprechen, kommen im Nationalrat zeitverzögert, erst viele Monate später. Und da gibt es dann auch kein Verständnis, weil letztendlich sind natürlich die nationalen Abgeordneten sind mit ihrem Alltag mehr als zugedeckt, energetisch und intellektuell. Und wenn dann halt diese Inputs noch von der europäischen Ebene kommen, ist das eher eine Irritation als eine Hilfe. Und diese Quadratur des Kreises, ich muss ehrlich sagen, ich kenne keine Partei, die das gut machen würde, beziehungsweise auch besser gemacht hätte, als wir das versucht haben. Man muss halt weiter probieren, aber es ist wirklich eine Herausforderung.
Lass uns aus der Praxis des Abgeordnetenlebens nochmal weggehen. Über das Thema Doppelstaatsbürgerschaft haben wir jetzt schon, denke ich, einiges gesagt. Ein anderes Thema, und dies insbesondere im Rahmen der EU, ist dieses Thema Wahlrecht, was ja an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist nach wie vor, es aber insbesondere in einer EU ja nicht sein müsste. Ja. Mal jetzt abgesehen von der Tatsache, dass wir bei EU-Wahlen wissentlich ja auch als Auslandsösterreicher im Land und in unserem Wohnsitzland wählen dürfen. Wie siehst du die Chancen, dass in absehbarer Zeit europäische Staatsbürger unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit in dem Land, in dem sie wohnen, auch mitbestimmen dürfen, sprich bei nationalen Wahlen aktiv wie passiv teilnehmen können?
Ich nur zur Vervollständigung, also in Österreich kann man auch bei den Gemeinderatswahlen als Nicht-Staatsbürgerin, Staatsbürger mitbestimmen. Ja. Und das ist zumindest schon einmal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber sonst, ganz ehrlich gesagt, sehe ich die Tendenzen momentan nicht sehr stark in Richtung Gewährung eines allgemeinen Rechtes der Mitbestimmung. Es geht sogar so weit, also der Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg, auch ein guter liberaler Freund, hatte versucht, das in Luxemburg durchzusetzen, weil sie einen extrem hohen Nichtstaatsbürgeranteil haben, auch in der Stadt selber. Also das sind wirklich hohe Zahlen, also das geht irgendwie bis über 50%. Und das ist bei einem Referendum gescheitert. Also ich sage nur, also es ist im Moment ist das eher ein sehr schwieriges Thema. Wir haben auch in Österreich immer wieder so aufpoppende Themen. Also die Sozialdemokratie hat das ja kurz einmal angesprochen, aber hat es gleich wieder mal verräumt, dann weil der Widerstand recht stark war. Ich musste nur ein bisschen lachen, weil während der unsäglichen türkis-blauen Koalition hat ja die FPÖ diesen Vorstoß gemacht, dass alle Südtirolerinnen, Südtiroler die österreichische Staatsbürgerschaft, also auch vor dem Hintergrund quasi des Wahlrechts und so weiter. Und da wurde ich dann gefragt, und damals hatte ich ja noch nicht die slowenische Staatsbürgerschaft, und ich habe dann nur gesagt, ja natürlich, ich bin sehr dafür, wenn ich dann auch die slowenische Staatsbürgerschaft gleich annehmen darf. Ja, aber das wurde dann gleich irgendwie peinlich, mit peinlicher Berührung wurde das dann irgendwie so abgeblockt, und dann, so haben wir das nicht gemeint. Ich dachte, ja, aber darum geht's. Also letztendlich wäre natürlich die Idee, die wir auch immer ventiliert haben als NEOS, eine europäische Staatsbürgerschaft, quasi als Vervollständigung der nationalen Staatsbürgerschaft, würde das natürlich lösen. Aber um deine Frage endgültig zu beantworten, im Moment sehe ich keinen sehr großen politischen Willen dafür. Aber das kann sich ändern und man muss dranbleiben und sowas kann sich auch sehr schnell wieder ändern. Aber im Moment ist es einfach nicht gegeben.
Okay. Wir könnten, glaube ich, über diese politischen und politisch-gesellschaftlichen Komponenten noch stundenlang plaudern. Deshalb komme ich jetzt noch einmal oder gehe ich jetzt noch mal weg von diesen politischen Themen und frage dich ganz einfach als Privatperson und Bürgerin noch eine ganz einfache Frage. Du hast ja, wie wir anfangs schon öfters gesagt haben, in verschiedenen Gegenden, Städten, Kulturkreisen gelebt. Wo hast du dich denn summa summarum, wenn man das überhaupt sagen kann, am wohlsten gefühlt? Und wie schaut es heute aus? Was sind deine Lieblingsorte? Wo willst du bleiben? Etc.
Das ist eine einfache und auch eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube nicht, dass ich ein abschließendes Urteil oder eine abschließende Antwort geben kann. Es ist so, also ich lebe sehr gerne hier in Wien im Moment. Das hängt aber höchstwahrscheinlich auch damit zusammen, dass mein Partner hier ist. Also ich habe darüber nachgedacht, ob ich das auch sagen würde, wenn ich ganz alleine wäre. Weiß ich nicht. Und am allerliebsten und am allerglücklichsten bin ich, wenn ich hier meine Basis habe, aber Aufträge und Aufgaben, die mich auch in andere Länder führen und wo ich auch oft in Brüssel sein kann oder oft in Slowenien sein kann oder auch sonst irgendwo. Also letztendlich würde ich sagen, so wie ich momentan lebe, ist das schon ein sehr, ich empfinde es als sehr großes Privileg, weil ich habe halt hier meine Basis und kann von hier aus dann halt ja meine Aufträge erfüllen, wie sie halt kommen. Und ich muss auch sagen, dass die Organisation der Stadt, ich spreche hier eine Lanze für Wien, extrem gut ist und auch objektiv betrachtet, dass halt zu unseren Lebzeiten eine jener Städte ist mit der höchsten Lebensqualität, und das ist halt auch etwas, was man nicht außer Acht lassen darf. Also es ist schon, ja, es ist schon eine Gnade, hier leben zu dürfen, aber zugleich natürlich auch das Privileg zu haben, immer wieder woanders hingehen zu können.
Ja, also Wien ist eine tolle Stadt, auch für mich nach wie vor. Bin wahnsinnig gerne dort. Jetzt eine allerletzte Frage, die mir gerade so in den Sinn gekommen ist, weil du ja aktuell als Beraterin auch im politischen Umfeld selbstständig tätig bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Würdest du heute die österreichische Bundesregierung unabhängig von ihren jeweiligen Couleurs beraten? Was wären denn hinsichtlich des Themas AuslandsösterreicherInnen die wichtigsten oder die dringendsten Empfehlungen, die du abgeben würdest?
Naja, würden Sie mich fragen, ob ich Sie berate, dann würde ich wahrscheinlich nicht ablehnen, weil das würde ich fast als unethisch empfinden. Und was ich propagieren würde, ist eine klarere proeuropäische Haltung und eben sich dieses Potenzials, das wir haben, der Österreicherinnen und Österreicher im Ausland, stärker zu bedienen, weil da habe ich schon immer wieder das Gefühl gehabt, dass das eben nicht passiert. Und das machen andere Länder wesentlich besser. Und ich abschließe nur noch eine Erfahrung, die mich das Leben lehrte. Ich hatte als Europaabgeordnete am Anfang zufällig, aber dann habe ich das bewusst weiter betrieben, das Glück, immer Italienerinnen, Italiener in meinem Team zu haben. Und die Vernetzung, also die Italiener im Vergleich zu uns haben, in der eigenen Community, nämlich egal in welchen, auch welchen politischen Couleurs, das ist etwas, wo man sich echt ein Beispiel nehmen kann. Das ist etwas, was mich überrascht hat, aber das funktioniert irrsinnig gut und das ist letztlich auch, das bringt auch dem Land was. Und das wäre etwas, wenn man sagen, mit dem Land, also einfach der Gesellschaft etwas. Das ist ein Anknüpfungspunkt, den man tatsächlich nicht außer Acht lassen sollte. Und ich glaube, dass wir das als Österreich zu wenig machen. Und ich würde das der österreichischen Regierung ans Herz legen.
Ein super guter Ratschlag und ein wunderbares Schlusswort für unsere Thematik hier. Liebe Angelika, vielen herzlichen Dank für deine Beiträge, für deine hochinteressanten. Danke fürs Kommen und ja, hoffentlich sehen wir uns bei Gelegenheit bald mal irgendwo in Wien oder sonst wo.
Ich danke dir für die Vorbereitung und für das sehr interessante Gespräch. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir uns einmal in person treffen.
Das machen Schönen wir. Dank. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war zur Abwechslung mal eine etwas politischer angehauchte Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, sie ist auf Ihr Interesse gestoßen. Bitte erzählen und empfehlen Sie uns weiter. Natürlich besonders im Kreise befreundeter AuslandsösterreicherInnen. Für heute besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.